Okay, ihr leichten Matrosen. Alle Mann an Bord!
Thorsten, wir machen ja einen maritimen Podcast, einen Kreuzfahrt-Podcast.
Ja, stimmt, da hast du recht.
Und wir haben uns ja in der letzten Folge darüber Gedanken gemacht, wie wir unsere Zuhörer begrüßen.
Ja, wir wollen nicht Ahoi, ihr Lieben sagen, haben wir uns geeinigt,
ja,
oder?
Ja, genau. Das haben andere schon für sich gepachtet. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, Kreuzfahrer sind ja Leute, die viel rumkommen, in viele Länder, es mit vielen Sprachen zu tun haben. Ich fände es eine witzige Idee, wenn wir unsere Zuhörer zukünftig mit Ahoi, aber in jeweils einer anderen Sprache begrüßen.
Finde ich gut, machen wir. Bin ich sofort dabei. Finde ich gut, super Idee.
Genau. Also ab der nächsten Folge gibt es zur Begrüßung ein Ahoi in nicht nur europäischen, mit denen fangen wir vielleicht an, sondern mit allen Sprachen, die wir irgendwie finden können. Genau, das finde ich eine gute Idee.
Sehr schön, so machen wir es. Dann starten wir aber mal heute ganz normal mit einem Hallo.
Ahoi. Ahoi. Genau. Das war übrigens Albanisch.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts.
Ja, hallo.
Hier sind Oliver
und Thorsten, wie schon gerade gehört.
Genau. Ja, wir haben es ja in der ersten Folge schon gesagt. Thorsten war im September selbst auf Mein Schiff. Und ja. Das nehmen wir doch direkt zum Anlass, direkt mal über die Reise zu sprechen und auch ein bisschen über die Route und vielleicht auch mal ein paar Eigenarten von TUI Cruises und der Mein Schiff-Flotte zu erwähnen. Und
ja,
Thorsten, wo fahren wir denn heute mit dir hin?
Ja, genau. Also die Route ist mal eine nicht ganz so übliche oder so allgemein bekannte Kreuzfahrtroute nach Großbritannien mehr oder weniger. Einmal um die komplette Inselkette rumrum.
Okay.
Startet dann in Bremerhaven, in Bremerhaven. Also ich war unterwegs mit der ganzen Familie und ja, warum das unser erster Podcast, unsere erste Folge oder die zweite Folge jetzt wird, natürlich die Erinnerungen sind noch sehr frisch und zum Zweiten interessiert es vielleicht auch dich ganz besonders, da du ja mit der Mein Schiff noch gar nicht unterwegs warst, ja?
Genau. Ich höre immer viel und bin auch sehr interessiert und auch gerade die neuen Schiffe bin ich sehr gespannt. Aber in der Tat, ich habe es ja schon in der ersten Folge angesprochen, ich habe es in 20 Jahren irgendwie nur auf AIDA geschafft, was ja nicht schlecht ist.
Ist nicht schlecht, nein, aber es hat anders, ja.
Aber genau, also von daher bin ich sehr gespannt auf vielleicht Unterschiede zu AIDA und vielleicht auch Gemeinsamkeiten. Wobei mir der erste Unterschied, du hast mir ja mal die Häfen hier angefahren habt, geschickt.
Ja, genau.
Und mir ist aufgefallen, Start war ja in Bremerhaven. Das ist ein Hafen, den AIDA, jetzt mal von vor kurzem mit AIDA Aura abgesehen, selten bis gar nicht nutzt. Entweder ist ja Hamburg, Kiel oder auch Warnemünde der Starthafen von AIDA. Mein Schiff, also regelmäßig von Bremerhaven unterwegs.
Richtig. Ja, also es ist so, Bremerhaven ist tatsächlich jetzt seit neuerem, wird es wohl so einer von den Haupthäfen, weil man auch versucht, immer mehr die europäischen und die Nordtouren zu fahren. Gerade Norwegen ist sehr, sehr hochfrequentiert, jetzt auch von der TUI-Flotte und ich denke auch von anderen. Und dadurch wird natürlich auch der Hafen in Hamburg und Kiel relativ voll. Da gibt es ja auch nur zwei oder drei Terminals jeweils, für so große Schiffe eher zwei bloß. Und ja, TUI hat jetzt quasi versucht, ein bisschen so nach Bremerhaven auszuweichen. Ich persönlich bin jetzt auch schon mehrfach in Bremerhaven abgefahren und angekommen. Ja, ich fahre lieber von Hamburg, weil ich da mit dem Zug direkt hinkomme. Oder nach Kiel komme ich auch direkt mit dem Zug, ohne umzusteigen. Bremerhaven muss man natürlich einmal oder zweimal umsteigen dann in der Geschichte. Aber ansonsten ist es auch wie jede andere Kreuzfahrtterminal der Welt.
Aber das wollte ich gerade fragen. Also wenn du gerade Hamburg erwähnst, ich meine, ja, nach Hamburg kommt man gut und schnell, egal von wo. Von Hamburg aus dann zum Cruise-Terminal ist natürlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Ja, ohne Shuttle ist immer schwierig, ja.
Nicht zu machen. Wie sieht's denn in Bremerhaven aus?
Ja, in Bremerhaven, da gibt's zweierlei. Also TUI Cruises hat auch einen Hafen-Shuttle, kostet dann für die Hin- und Rückfahrt zusammen 10 Euro. Pro Person, also wenn man dann vom Bahnhof, also ich denke, wenn man jetzt eine vierköpfige Familie ist, kann man auch Taxi fahren fürs gleiche Geld, aber ich glaube, Kinder bis 14 kosten nichts mit der Shuttle-Tour, also von dem her auch da hält sich das im Rahmen, denke ich, Fahrzeit sind ungefähr 10 Minuten. Laufen würde ich es jetzt nicht, weil man kommt in dem Hafengebiet nicht so gut zu dem Terminal rein. Also wer schon mal in Häfen unterwegs war, weiß ja, dass sich da manchmal zu Fuß nicht so gut bewegen lässt. Also würde ich dann schon auf den Shuttle zurückgreifen. Es gibt auch öffentliche Shuttles, die dann 8 Euro pro Fahrt kosten. Auch hier sind Kinder frei. Die sind dann betrieben von den Bremerhavener Verkehrsbetrieben. Und ja, grundsätzlich Abfertigung ganz okay. Gibt so ein paar Kleinigkeiten, die man vielleicht beachten sollte, aber ansonsten.
Das gibt ein richtiges Kreuzfahrtterminal, ja. Oder ist das alles noch ein bisschen improvisiert?
Ja, richtig, gibt ein richtiges Kreuzfahrtterminal. Die sind allerdings, was man jetzt sagen muss, natürlich ist Bremerhaven jetzt nicht so groß, dass es da unendlich viele Taxen gibt. Und wir hatten jetzt zum Beispiel, da kann ich nämlich gleich schon einen kleinen Tipp geben, wir hatten jetzt eine Fahrt, die startete in Warnemünde und endete in Bremerhaven. Und an dem Tag war natürlich dann Wechseltag. Und wenn die Start- und Zieldestination eine andere ist, also wenn man nicht gerade in Bremerhaven gestartet ist, dann haben ganz viele Leute natürlich das Bedürfnis, mit dem Zug wegzukommen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil natürlich Auto in Warnemünde stehen lassen, in Bremerhaven ankommen, ist ein bisschen komisch, funktioniert natürlich nicht. Und jeder wollte ein Taxi. Ja, also da wollten ganz viele Leute, oh, wir müssen schnell zum Ding. Und dann war gleichzeitig natürlich auch noch die Einschiffung von den Leuten, die dann von da wieder abfahren. Und es war echt nicht einfach, ein Taxi zu kriegen, dass wir rechtzeitig in unseren Zug kamen. Und auch die Transferbusse. Das heißt,
da ist ein bisschen Puffer.
Ja, da ist ein bisschen Puffer einplanen, ganz, ganz wichtig. Also nicht vom Schiff runter und dann denken, man kriegt gleich ein Taxi und ist in 5 Minuten am Bahnhof. Da ging es dann doch ein bisschen drunter und drüber, weil für so eine Ein- und Ausschiffung, wo dann quasi aus einer unterschiedlichen Destination ankam, waren die nicht eingerichtet. Das hat man gemerkt.
Okay. Ja. Aber wie ist das denn? Also AIDA hat ja mit Corona eingeführt, dass man für die Abfahrten ab Deutschland irgendwelche Check-in-Fenster buchen muss. Und die haben sie ja auch nach Corona jetzt beibehalten. Ja. Wie läuft das bei meinem Schiff, bei den deutschen Abfahrten?
Ja, man hat das Check-in-Fenster, aber da guckt keiner drauf. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn die Bahn später kommt und man hat ein Check-in-Fenster jetzt gebucht, meinetwegen 14 Uhr, man kennt die Deutsche Bahn, wenn man einmal quer durchs Land reist, dann kommt der Zug halt eine Stunde später, da verwehrt einem ja keiner ein Check-in, nur weil man jetzt um 15 oder 16 Uhr da ist.
Also. Nein, das nicht, aber ich habe es aus eigener Erfahrung bei AIDA erlebt und auch von anderen, wenn man zum Beispiel, und das kommt vielleicht seltener vor bei der Bahn, zu früh da ist, ja. Dann darf man trotzdem erstmal draußen warten, bis das eigene Check-in-Fenster an der Reihe ist.
Also da muss ich jetzt sagen, seit diesem Jahr hat TUI Cruises den Check-in deutlich vereinfacht und der geht viel, viel schneller wie früher. Die Leute stehen nicht mehr an Pulten mit Laptops, sondern die haben nur noch ihr Handy in der Hand, scannen kurz die Bordkarte, machen ein Foto und man geht rein. Mehr ist es gar nicht mehr. Dieser Check-in-Prozess ist inzwischen so einfach, dass keine Leute mehr groß anstehen. Und wenn gerade niemand in einer 200 Meter langen Schlange ansteht, dann wird auf die Check-in-Fenster nicht mehr geachtet. Also so war das zumindest.
Na gut, das ist bei AIDA insofern anders. Also gleich ist das, es ist kein klassischen Laptop, wo dann man an einen Schalter gehen muss, sondern ganz genau wie bei TUI Cruises, die Kollegen haben ihr Handy in der Hand und scannen Ausweis und geben dir die Bordkarte. Ja. Aber so war jetzt zum Beispiel mein Erlebnis, die letzten Abfahrten, sowohl in Hamburg als auch in Kiel, die Schlangen im Terminal, bis man dann mal zu einem dieser Stehtische zum Check-in kommt, die gab es schon. Und da waren jetzt wir ganz froh, mit einem kleinen Kind gereist zu sein und dann sozusagen den Fast-Track nutzen zu dürfen und an der Schlange vorbei. Das hat uns dann schon viel Stress gespart. Aber ja, also das ist dann schon bei AIDA zumindest schon auch manchmal die Schlangen, die dann ein bisschen länger brauchen
müssen. Also ich denke natürlich, wenn es eine lange Schlange gibt, weil jetzt meinetwegen 3 Busse gleichzeitig ankommen, dann wird man noch auf die Check-in-Fenster gucken oder wird jemand rumgehen und mal gucken, was haben sie denn für eine Check-in-Zeit. Aber so mein Erlebnis jetzt aus diesem Jahr, aus den 3 Reisen, war jetzt nicht, dass da groß danach geschaut wurde.
Okay. Dann an Bord.
Ja.
Ihr hattet eine schöne Kabine, gehe ich von aus.
Ja, wir haben dieses Mal Deck 6, also das unterste Balkonkabinendeck gehabt, mit den Kindern zu viert. Muss man ja immer gucken, gibt ja nicht so viele Vierbettkabinen, also wir sind zu viert, gibt ja nicht so viele, wo dann das zweite Doppelbett drin steht. Die meisten sind ja nur zur Dreierbelegung eigentlich gedacht. Ja, wir hatten wie immer schöne Balkonkabine, die sind ja alle relativ ähnlich. Kann man auch bei YouTube 1000 Videos angucken, wie Leute jede Schublade und jeden Schrank öffnen. Ja. Insgesamt, klar, Balkonkabine wollen wir in manchen Häfen dann doch haben. Und mit den Kindern ist dann doch einfacher. Da kann man abends dann doch mal noch auf dem Balkon raussitzen. Kinder können drinnen ihre Switch rausholen oder ein bisschen was spielen oder sowas. Dann, ich denke, in der Innenkabine wäre es dann doch sehr eng zu viert.
Ja. Und nicht nur das, zu eng. Manchmal ist ein bisschen Frischluft ja auch ganz nicht.
Absolut.
Mal die Balkontür aufzumachen und ein bisschen Seeluft reinzulassen.
Genau.
Ihr habt eine ganze Menge tolle Häfen auf eurer Route gehabt, ne?
Also ja.
Ich sehe gerade hier auf der Liste, es ging nach einem Seetag nach Southampton, Portland, wieder ein Seetag, Belfast, Greenock, Seetag. Also schön abwechselnd Seetag und Ziel, Invergordon, wieder ein Seetag und wieder zurück nach Bremerhaven. Wie habt ihr das denn mit euren Ausflügen gemacht? Habt ihr über Mein Schiff oder TUI Cruises Ausflüge gebucht oder habt ihr auf eigene Faust euch die Destinationen angeschaut?
Also tatsächlich haben wir fast alles bei TUI Cruises gebucht, weil wir hatten noch den Pro-Tarif, der ja dann auch noch 20% auf die Ausflugspreise garantiert. Wir haben quasi die Balkonkabine ja letztes Jahr schon ausgesucht. Wir hatten ja unsere Wunschkabine. Und da kriegt man bei TUI Cruises eben noch 20% auf die Ausflüge. Und dann sind die Ausflüge, die man vor Ort dann spontan buchen kann oder bei Drittanbietern dann selbst auf eigene Faust buchen kann, die sind dann nicht mehr ganz so viel billiger, dass sich das groß lohnt. Außerdem habe ich so natürlich immer die Garantie, wenn der Ausflug, wenn man Bus kaputt geht oder wenn man sich mal verspätet, auf die Ausflüge vom Schiff wird natürlich gewartet. Und ich habe das für mich mal so rausgefunden, für mich ist immer das Beste, wenn ich an einem Ort oder an einer Destination zum ersten Mal bin, dann mache ich einen Ausflug mit dem Schiff oder von der Reederei, weil dann kann ich die Abstände einschätzen und wenn ich dann das nächste Mal hinkomme, in die Ecke, dann werde ich auf eigene Faust losziehen, weil dann weiß ich schon, okay, wenn ich da und da hin will, brauche ich so und so lange, da sind die öffentlichen Verkehrsmittel so und so zu handhaben oder die sind da gut, die sind da schlecht, dann kann ich das einschätzen. Deswegen haben wir jetzt dieses Mal natürlich fast alles über die Reederei gebucht, genau.
Aber da bringst du mich gleich auf zwei Fragen. Ich als alter AIDA-Fahrer, du hast jetzt den Pro-Tarif angesprochen, vielleicht erklärst du mal kurz, was ist denn der Pro-Tarif?
Ja, pro Tarif, das ist quasi der Frühbuchertarif. Da darf man sich seine Kabine aussuchen, ist natürlich auch der teuerste. Ja, dann kriegt man die Kabine, die man haben möchte. Bei uns ist es zum Beispiel in der Schiffsmitte, da wo die Fahrstühle sind. Die Schiffe haben so eine kleine Ausbuchtung, da sind dann, wo dann die Fahrstühle innen sind, dann mal relativ kurze Wege zum Fahrstuhl und zu den anderen Decks, dass man nicht immer da ewig laufen muss. Das ist aber nur für uns jetzt unser präferiertes Ziel. Andere Leute sind lieber am Heck, andere Leute sind lieber im Front vorne. In dem Fall haben wir eben da unsere Lieblingskabine gebucht. Das war meiner Frau ganz wichtig. Und und da hat man eben den Vorteil unter anderem, dass man ein bisschen Datenvolumen fürs Schiffsinternet bekommt oder fürs WLAN und dann eben die Ausflüge mit 20%, was dann natürlich bei vier Personen doch massiv was ausmacht. Ja.
Das heißt, das ist jetzt, wenn ich es mit AIDA wieder vergleiche, so ein bisschen wie der AIDA Premium-Tarif, wo ich ja bisher zumindest absolut auch
ist der Premium-Tarif,
zumindest eine kleine, genau. Okay. Die zweite Frage, die du quasi bei mir jetzt
geweckt
hast, ist, du hast externe Ausflugsanbieter angesprochen.
Ja.
Hast du denn schon Erfahrungen mit externen Anbietern gemacht? Und wenn waren das eher kleine oder große Anbieter, die man dann auch aus Radio, Film, Funk und Fernsehen kennt?
Also das war tatsächlich im Januar in der Karibik, haben wir über externe haben wir es ein bisschen gemischt, ein Teil über externe Anbieter, wie meine Landausflüge oder Get Your Guide oder sowas, ja, findet man online da. Ja. Oder auch tatsächlich über Facebook-Foren, wo dann kleine Anbieter ihre Inseltouren schon bewerben und so weiter, also auch im Karibikforum, wo ich da unterwegs bin. Das sind ganz viele, die dann sagen, okay, ich bin jetzt Auswanderer, ich biete deutsche Touren an für Touristen und möchte das ein bisschen bewerben. Und die zeigen einem dann natürlich schon ein bisschen mehr, wie man jetzt auf der Touri-Tour vom Schiff dann selbst sieht, ja.
Ich glaube, das könnte für ganz viele sehr spannend sein.
Ja, das ist auch eine gute Idee für einen eigenen Podcast, oder?
Da sollten wir eine eigene Folge von machen und ich befürchte, es wird mehr als eine Folge.
Ich glaube auch,
Das schreiben wir mal auf unsere To-Do-Liste.
Genau.
Thema Ausflüge. Ich glaube, das ist ein echt spannendes Thema für ganz viele. Aber okay, zurück zu euren Orten.
Genau.
Magst du uns ein bisschen erzählen, was ihr denn an den einzelnen Zielorten so erlebt, gesehen und gemacht habt?
Ja, wir haben natürlich die Kinder dabei gehabt und da ist natürlich auch immer so, muss man was ganz Langweiliges sollte es nicht sein. Museumsbesuche stehen natürlich bei 13-Jährigen nicht so hoch im Kurs. Wir haben in Southampton haben wir einen Ausflug gebucht ins National Motor Museum. Da gibt es so was Ähnliches, wie es hier in Deutschland in Sinsheim oder in Speyer gibt, so ein Technikmuseum, wo man dann vom ersten Auto, da steht auch eine Benzkutsche drin, bis zu hier diesem Überschallfahrzeug, das da diesen Weltrekord aufgestellt hat, und Formel-1-Renner und Motorräder und so weiter. Drumrum ist noch ein kleiner Park und ein Schloss, das man dann auch angucken kann. Also das ist so ein Schlosspark und eine alte Abtei. Also
bei dem Museum direkt?
Bei dem Museum direkt. Ist okay. Auch, also das Museum ist in diesen Schlosspark reingebaut. Diese Herrscherfamilie oder diese Fürstenfamilie, die da das Schloss gebaut hat, die haben da einen Sohnemann gehabt, der da so total auf Motoren und Autos abgefahren ist und angefangen hat, die zu sammeln. Und aus dieser Sammlung raus hat sich dann dieses Museum entwickelt. Deswegen ist das alles so miteinander verbunden. War eine schöne Mischung aus klassischer Schlossbesichtigung und Schlosspark. Und eine alte Abtei gibt es dann dort auch noch. Da kann man schon einen Tag rumkriegen. Also war schon
wichtigste sehr, sehr Frage, wie hat es den Kindern gefallen?
Kinder fanden super. Ja, also natürlich Autos gucken ist immer gut. Und dann gibt es da auch so eine Bimmelbahn, die man da rumfahren kann und so. Also war schon ganz
interessant. Das heißt, auch der Rest, das Schloss und die Abtei, die haben dann auch bei den Kindern
Das war, also die sind da auch so interessiert, dass sie dann, wenn sie dann für sich selber was hatten, dann interessiert sie das andere natürlich auch. Und das war eigentlich ein
schöner Ausflug.
Also für Familien würde ich den absolut empfehlen. Das war echt interessant, ja.
Ja. Den werde ich doch mal direkt auch auf meiner Webseite cruisekompass.de direkt mal mit aufnehmen.
Tu das.
Vielen Dank für den Tipp.
Ja. Ich weiß nicht, also das ist natürlich ein Reedereiausflug. Ich denke, viele Reedereien haben da ja sehr, sehr ähnliche Programme meistens.
Ja, ich muss gestehen, Southampton war ich 2019. Wir haben damals den Klassiker gemacht, Stonehenge.
Ja.
In Salisbury.
Vielleicht eine interessante Geschichte. Habe ich absichtlich nicht gemacht.
Okay, warum?
Ja, ich dachte dann, weißt du, letzten Endes ist es so, es ist ein Platz mit einem Haufen Steinen und die Kinder gehen dahin und gucken ein paar Steine an auf einer Wiese. Na, klar ist das ein Mysterium und man kennt es aus Film und Fernsehen, aber letzten Endes ist es dann...
Sind es große Felsblöcke
auf einer Wiese und natürlich auch touristisch total überlaufen. Ja, das machen halt sehr, sehr viele. Und ja, da war mir dann die Zeit, 2 Stunden dahin zu fahren oder 1,5 Stunden im Bus dahin zu fahren, dann doch ein bisschen zu schade.
Aber ich muss gestehen, wir waren im Oktober, Ende Oktober, da war es jetzt nicht so voll, dafür ein bisschen feucht und neblig. Okay. Hat dem Ganzen noch ein bisschen mehr Mystisches verliehen.
Ja.
Aber es war dann zumindest von den Besucherzahlen her nicht überlaufen.
Ja.
Aber in der Tat, es hat jetzt nicht so, es ist ein interessanter Ort und sicherlich auch mal spannend, dort gewesen zu sein, aber ich kann mir in der Tat vorstellen, für Kinder, ja, die werden die Ausstrahlung dieses Ortes nicht so wahrnehmen, wie man als Erwachsener das vielleicht tut.
Genau.
Aber in der Tat, hinterher der Ort Salisbury war damals bei uns, war ein schöner englischer Ort mit alten Gebäuden. Also kann man, wenn man interessiert ist an solchen Dingen und vielleicht nicht Kinder dabei hat, durchaus auch empfehlen.
Ja, vielleicht das nächste Mal.
Genau. Dann ging es weiter für euch nach Portland.
Ja, Portland war mir gar nicht so bekannt als Ort. Man kennt ja Portsmouth, ja. Das ist so wahrscheinlich vom Namen her das Bekanntere. Ja, auch ein kleiner klassischer Kreuzfahrthafen. Hier haben wir dann für uns und die Kinder mal so ein, auch wieder, es war wieder ein Schloss. Ja. In England ist natürlich das Land der Gärten und Schlösser. Da kommt man an diesen Sachen eigentlich fast nicht vorbei. Hier ging es dann darum, tatsächlich die Schlossbesichtigung anzugucken. Da gibt es dann auch einen Garten drumherum mit einer ganz tollen Geschichte. Die Engländer und ihre Historie, die haben ja natürlich da ganz, ganz viel zu erzählen. Hochinteressante Geschichte über die Frau von dem Lord, der da das alles aufgebaut hat. Und was uns natürlich zu diesem Ausflug bewogen hat, da gab es dann inklusive ein High Tea, den klassischen englischen High Tea mit Scones und Tee, serviert in so einem Schloss. Das muss man mal erlebt haben. Das fanden auch die Kinder total klasse. Also inzwischen muss ich zu Hause auch Scones backen. Und ja, kann man auch absolut empfehlen. Wunderschön angelegte Garten und auch hier so ein da gibt es dann auch so einen botanischen Park irgendwie in der Art. Und dieser Schlossherr, der da damals aus dem Indischen zurückgekehrt ist, hat dann überhaupt erstmal angefangen, Bäume zu pflanzen, weil der Wind da dieses Tal immer leer gefegt hat und da eigentlich nichts gewachsen ist. Und durch die Baumpflanzung wurde das dann so ein richtiges Idyll da unten, wo auch schon dann die Königin und beziehungsweise jetzt der König vor Ort Bäume selbst gepflanzt haben. Und also ist ganz bekannt. Kann man auch empfehlen. Ist auch sehr, sehr, sehr schön.
Und das war jetzt auch ein Ausflug über mein
Schiff? Alles, also in dieser Route haben wir tatsächlich alle über mein Schiff gebucht.
Okay. Ja. Jetzt kommt wieder der typische Vergleich, AIDA, mein Schiff. Ja. Ich höre immer als Kritik, nein, immer ist falsch, ich höre manchmal als Kritik, dass die Gruppen relativ groß sind bei den Reederei-Ausflügen. Wie ist das bei mein Schiff?
Ja, also klar, es fahren, manche Orte fahren mehrere Busse, natürlich an die Hauptattraktion, die jeder sehen will, fährt natürlich nicht nur ein Bus, da fahren dann auch zwei oder drei. Und wenn dann natürlich drei Busse vor Ort sind, in jedem Bus sitzen 50 Leute, dann sind es halt 150 Leute vor Ort. Vielleicht ist noch ein zweites Kreuzfahrtschiff da. Das hat man an den Touristenattraktionen, die natürlich jeder sehen will, fast immer. Kann man allerdings auch, ich weiß jetzt nicht, wie es bei AIDA ist, aber bei mein Schiff, es gibt ja den Vormittags- und Nachmittagsausflüge. Nachmittags als Tipp ist manchmal etwas weniger los. Ja, viele Leute gehen lieber morgens, machen wir alles und nachmittags erholen wir uns auf dem Schiff. Wenn man da ein bisschen sich antizyklisch verhält, hat man vielleicht eher die Chance, dass man dann mal auch ein bisschen weniger Gesellschaft hat. Oder man bucht natürlich gleich einen exklusiven Ausflug, der dann schon damit wirbt, dass wenig Leute mit dabei sind. Genau.
Der dann aber auch preislich sicherlich ein bisschen
natürlich,
höher liegt.
Natürlich.
Ja. Aber nein, das ist ein guter Tipp. Und ja, das gibt es bei AIDA bei manchen Ausflügen auch, dass man sich die Abfahrtszeit aussuchen kann, teilweise eben auch am Nachmittag. Und ja, ich muss gestehen, wir waren bisher auch immer die, wenn wir einen Reederei-Ausflug gemacht haben, ihn gleich morgens zu machen, genau mit dem Hintergrund, dann hat man den Nachmittag auf dem Schiff und kann noch ein bisschen sich entspannen.
Genau.
Aber noch ein Ausflug zu den, noch ein Ausflug, noch eine Frage zu den Ausflug.
Ja.
Wie ist das denn bei meinem Schiff mit den Tourguides? Sind das dann Mitarbeiter von TUI Cruises oder sind das externe Agenturen, die dann vor Ort die Führung machen?
Ich habe jetzt tatsächlich schon alles erlebt. Hier in England waren immer örtliche Guides und meistens war aber noch jemand vom Schiff dabei, der dann übersetzt hat, wenn der örtliche Guide kein Deutsch gesprochen hat. Ich war allerdings extrem überrascht, wie viel oder wie gut die Guides, die da schon dabei waren, Deutsch gesprochen haben. Also ich war eigentlich sogar enttäuscht, dass ich nicht mit meinem Englisch so prahlen konnte oder mein Englisch rausholen konnte und ein bisschen verbessern, weil tatsächlich sehr, sehr, also als Deutscher gar kein Problem. Man hat alles auf Deutsch erklärt bekommen und das haben sie echt gut gemacht, muss ich sagen. Habe ich in anderen Ländern so jetzt, ich war jetzt in der Karibik als Beispiel, als Gegenbeispiel, da gibt's Touren, da fragt dann der englische Guide, ist jemand, der Englisch spricht und für mich übersetzen kann. Ja, da geht dann nicht zwangsläufig jemand vom Schiff mit.
Ja. Okay, also das hatten wir bei AIDA eigentlich immer, dass ein Guide vom Schiff mit dabei war. Allerdings nicht immer mit der Übersetzungsleistung, sondern teilweise einfach nur dabei.
Ja, und das ist meistens. Also ich würde sagen, 90% ist einer dabei vom Schiff. Ja, die machen das nicht.
Und wir hatten aber auch schon eine Situation, ich erinnere mich noch gut, das war Kopenhagen, wo die Führung auf Englisch war, kein übersetzender Tourguide von AIDA dabei war. Und das führte dann bei den Gästen schon auch zu Unmut. die halt dann kein Englisch konnten und für die der Ausflug dann natürlich nicht so.
Dann fehlt ein bisschen Information, das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, ja. Mhm. Also. Aber gut. Von Portland ging es nach einem Seetag.
Weiter nach Belfast. Nach
Irland.
Genau, Irland, Belfast, genau. Die nordirische Ecke. Auch eine ganz interessante Stadt. Und wir haben dieses Mal, das machen wir auf jeder Reise, wir versuchen eine E-Bike-Tour zu machen. Mit den Kindern war es bisher jetzt nicht möglich, weil unser Kurzer, der war noch ein bisschen zu klein für die Bikes. Dieses Jahr durfte er jetzt zum ersten Mal tatsächlich mit. Jetzt hat er es geschafft, da die entsprechende Mindestgröße zu haben. Dann haben wir uns auf die Räder geschwungen und sind dann mal losgeradelt.
Und wohin ging's?
Ja, das ging erstmal ein bisschen raus aufs Land, am Fluss entlang in Belfast, in so eine alte Fischerhütte, auch zum Tee trinken. Nur hatten wir jetzt diesmal Pech, es hat durchweg geregnet. Also es hat wirklich geschüttet. Kann in England natürlich also Wetter, passieren.
Wie man es in der Region auch
erwarten würde. Wie man es in der Region erwarten würde. Man kann sich auch gut darauf vorbereiten, wir hatten alle unsere Regensachen dabei. Aber man muss dann dazu sagen, es war dann auch relativ frisch, trotz Anfang September noch. Und man kann sich Schöneres vorstellen, als dann mit dem Rad durch die Gegend. Allerdings, die E-Bike-Touren finden immer statt. Also bei Regen, wenn es nicht gerade Sturm ist, dass man Stürze befürchten muss, fahren die immer, hat der Guide
uns. Wie muss ich mir den Anspruchslevel in Belfast jetzt für mein E-Bike vorstellen? Also ist es gut auch für, sage ich mal, nicht so gut Trainierte machbar? Oder
ja, sind die E-Bike-Touren fast immer, außer vielleicht die Kanaren würde ich da mal ausnehmen, auf La Gomera muss das nicht sein, ne? Aber grundsätzlich sind die Touren mit dem E-Bike eigentlich fast immer machbar. Wenn man drauf guckt, wie viel Höhenmeter dabei sind, dann geht das. Also jetzt auf dem Kanaren hier zum Beispiel, da weiß ich, das habe ich selber schon gemacht, auf La Gomera, da waren es dann 800 Höhenmeter. Ja, das ist eine ganze Menge. Da ist dann eine ganze Menge, ja, aber jetzt hier in Belfast, die haben wir extra für die Kids dann auch ein bisschen humaner ausgesucht. Die ist fast nur im Flachen. Da gar also kein Problem.
Gut mit.
Gar kein Problem. Nee. Absolut nicht. Ja, ansonsten Stadt sehr, sehr schön. Schwierigste an der E-Bike-Tour war eigentlich der Linksverkehr, an den man sich erstmal gewöhnen muss. Ja? Also das ist gar nicht so einfach, ja? Wenn man das nicht gewohnt ist als Autofahrer immer hier bei uns in England, dann plötzlich andere Straßenseite. Ja, braucht man eine Weile, bis man es dann verinnerlicht hat. Oder auch nicht, bei manchen schneller, bei manchen weniger. Insgesamt eine super interessante Stadt. Die ist ja auch so geteilt in diesen katholischen und protestantischen Teil. Die haben ja eine Mauer wie in Berlin. Ja, und da ging dann die Bike-Tour auch. Das ist heute auch noch so. Das ist heute jetzt natürlich nicht mehr ganz so. Aber die Mauer kann man noch besichtigen. Die war ja damals da, um die Leute einfach zu trennen, damit diese Unruhen da auch aufhören. Und da gab es dann so ganz kleine Schlupftüren, wo dann auch Kontrollpunkte waren und so weiter, dass da ja nichts passiert. Also ist schon beeindruckend, das auch mal live zu sehen, wie man die Menschen da versucht hat zu trennen. Und hat der Guide auch ganz, ganz toll erklärt in dem Fall und hat auch dann entsprechend einen Fotostopp gemacht und so weiter. Und dann gab es noch ein bisschen Freizeit nachher dann in der Innenstadt. Die haben meine Frau und mein Großer dann genutzt, um mal ordentlich Fish and Chips zu essen. Und dann ging es dann auch schon wieder zurück zum Schiff. War allerdings schon relativ lange. Die war, glaube ich, 5 oder 6 Stunden, wo wir unterwegs waren.
Das ist dann aber auch schon ein ordentliches Programm. Da ist man auch froh, wieder auf dem Schiff zu sein und die Beine hochlegen zu können wahrscheinlich.
Absolut, absolut. Da hatten wir abends dann auch die ganz, ganz heißer Tipp für Leute, die gerne in die Sauna gehen. Es gibt auf der Mein Schiff TUI Cruises auf fast jeder Reise eine lange Saunanacht. Wird dann veranstaltet vom Spot-Team und da kann man dann quasi in die Sauna exklusiv reingehen. Es sind maximal 10, 15 Personen dann, wo dann in die Sauna rein dürfen. Da ist eine Massage dabei, da sind Snacks dabei und Getränke. Meistens gibt es so irgendwie eine Obstbowle oder sowas. Wenn man das in der Summe nimmt, ist das immer ein ganz, ganz tolles Angebot. Abends geht es dann meistens von 9 los, dann gibt es dann eine Massage, gibt dann zweimal ganz tolle Aufgüsse so und das lohnt sich tatsächlich. Da meine Frau und ich so ein bisschen Wellness-Fans sind, buchen wir uns meistens für so einen Tag, wenn wir dann im E-Bike unterwegs waren. Als kleiner
Tipp. Aber da haben wir in der Tat eine Gemeinsamkeit zu meinem Schiff und der Ida. Also auch die Saunanächte gibt es.
Ja, tatsächlich?
Ida,
das wusste ich gar nicht, okay.
Und die sind sehr unterschiedlich. Also Natürlich gibt es auch, wie du schon sagtest, so eine kleine Massage manchmal, bisschen Obst, bisschen Snacks. Es gab auch schon eine, da war man in einem Ruheraum, bekam eine Gesichtsmaske und es wurde so eine kleine Geschichte vorgelesen. Also das ist schon immer toll, definitiv.
Ja.
Aber Thema Sauna, Wellness, ich habe letztens gelesen und ja, wie du weißt, ich bin der alte AIDA-Fahrer, ja, okay. Da muss man mittlerweile den Wellness-Bereich separat zahlen. Das war früher ja auch anders auf den kleineren Schiffen. Wie ist das bei meinem Schiff?
Alles inklusive. Also da kannst du so oft willst in den Sportbereich oder in die Sauna gehen, wie du magst, wie du lustig bist.
Und das führt dann aber auch nicht dazu, dass der Saunabereich überfüllt ist?
Nee, eigentlich nicht. Man hat eigentlich immer noch ein Plätzchen. Je nachdem, wenn natürlich Regenwettertag ist und gleichzeitig Seetag, ja.
Beim Thema Sauna habe ich doch direkt noch eine Frage.
Ja.
Ich habe letztens gelesen, und ich bin ja jetzt wieder nicht der Mein Schiff-Profi, dass das bei meinem Schiff inklusive ist, im Gegensatz zu AIDA.
Ja, richtig, das ist so. Also du kannst jederzeit in die Sauna gehen, wie du magst. Ich meine, das gilt für alles an Bord, wie zum Beispiel auch Sportstudio, die Sauna. Ja, das ist alles inklusive und im Preis eigentlich mit drin. Man hat ja auch die Bademäntel schon auf den Kabinen verteilt. Auch egal, was du gebucht hast, ist ja immer schon da. Und ja,
das ist... Ich meine, bei AIDA wurde das ja eingeführt, um gerade auf den großen Schiffen auch so ein bisschen die, sag ich mal, Besucherzahlen in der Sauna zu steuern. Weil natürlich bei den großen Schiffen mit, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Gästen in dem Wellnessbereich, das kann dann schon kuschelig werden.
Ja.
Jetzt sind die Schiffe von meinem Schiff ja auch nicht ganz klein. Wie ist das dann an den Seetagen im Saunabereich, wenn es inklusive ist? Ist
also, das schon sehr voll? Man muss dazu sagen, natürlich an Seetagen, wenn schlechtes Wetter ist, ist natürlich schon wahrscheinlich relativ viel los, sowohl in der Sauna als auch im Sportstudio, im Fitnessstudio. Natürlich ist es aber auch so, dass der Saunabereich auf der Mein Schiff-Flotte, egal jetzt welches Schiff, da muss sich vor fast keiner Therme verstecken. Also da hast du alles Mögliche. Da hast du eine Biosauna, meistens noch eine Kräutersauna oder irgendwas. Dann hast du ein oder zwei Dampfbäder mit dabei. Du hast die große Saunen dabei, wo auch, würde ich jetzt mal schätzen, wenn man sich zusammensetzt, so 50 bis 100 Leute reingehen. Also die sind schon sehr, sehr groß. Ja. Und das verläuft sich dann. Ja. Also es geht ja auch nicht jeder gleichzeitig in die Sauna.
Das stimmt. Nein, also der Wellnessbereich auf den neuen AIDA-Schiffen ist schon auch groß, so ist es jetzt nicht, aber eben nicht mehr inklusive wie früher.
Ja. Mhm.
Genau. Aber okay, ich glaube, wir haben auch da vielleicht schon eine Idee für einen neuen Podcast, mal Mein Schiff und AIDA mal im Vergleich, ja, weil ich glaube, das ist so eine Glaubensfrage. Ich merke das ja bei meinen Kunden teilweise auch. Die einen schwören eben auf AIDA, die anderen auf Mein Schiff und da gibt es wenig, die jetzt wirklich regelmäßig zwischen beiden Reedereien hin und her switchen.
Ja.
Muss ja Gründe dafür geben, also vielleicht beleuchten wir das mal in einer eigenen Folge.
Ist eine ganz gute Idee, ja, absolut.
Auch das auf unsere To-Do-Liste.
Genau.
Belfast war durch, genau. Dann hattet ihr noch zwei Stops.
Ja, dann kamen wir nach Schottland, was natürlich ganz, ganz toll ist, weil meine Frau mir zu unserem 10. Hochzeitstag ein kleines Stückchen Land, ich bin ein schottischer Lord, ja, da kann man ja so diesen Lord-Titel kann man kaufen, sobald man in Schottland ein kleines Land besitzt oder ein bisschen Land besitzt, darf man da so diesen Titel führen. Und die hat mir das da geschenkt in so einem Naturschutzgebiet, die dann natürlich dafür diese Zertifikate verkaufen. Da habe ich dann so 100 Quadratmeter, wo ich dann mein Zelt aufschlagen so darf, jederzeit. Ja, das ist genau, das war als Geschenk und dann trage ich ja einen Titel eines
schottischen. Ich war jetzt gedanklich bei so, keine Ahnung, so einem DIN A4-Blatt großen Stück Land oder so.
Ja, aber nee, tatsächlich, das ist tatsächlich so viel und dann darf man dann dahin, dann kriegt man gezeigt, wo sein eigenes Stückchen ist und dann kann man dann wenn man möchte, dort zelten für umsonst. Ja,
okay.
In dem Naturpark. Ganz witzig. Und dann da musste ich natürlich auch mal in Schottland traditionell mein Land angucken. Also nein, ich war jetzt
nicht. Also du warst auch dort?
Nee, ich war nicht dort. Aber so mal grundsätzlich, wie es in Schottland halt ist, hat mich dann schon immer interessiert, ja.
Okay.
Deswegen
jetzt bist du war das ganz.
Das, ja, genau. Genau. Ja, genau. Also, ja, aber insgesamt war es natürlich ganz interessant. Erster Stopp war natürlich in Greenock. Da hatten wir uns dann für eine Busrundfahrt entschieden, um einfach ein bisschen so in die Örtlichkeiten einzutauchen, ein bisschen zu gucken, wie wirkt denn das mit den Lowlands und Highlands. Und ja, Whisky muss das jetzt natürlich nicht sein, nur für mich speziell. Ich trinke das zwar ganz gern ab und zu mal, aber für die Kinder und für meine Frau ist das dann eher langweilig, so eine Destille anzuschauen. Von dem her habe ich da dann auch drauf verzichtet. Wir haben eine schöne Landschaftstour gemacht an Greenock über bis in die Highlands rein zum Teil, also die Ausläufer der Highlands. Haben da auch eine ganz tolle Guide gehabt, die uns ganz viel erzählt hat über die schottische Geschichte und die Kriege, die es dann dort gab. Also ich sage ja, wiederholt mich wie immer, Historie ist da ganz großes Thema. Und gab es auch, wir haben es auch absichtlich gebucht, wir versuchen ja auch immer irgendwie was Landestypisches zu essen und so weiter. Da war eben landestypisches Mittagessen. Wir hatten auf Haggis gehofft, bekommen haben wir natürlich Fish and Chips. Die allerdings auch sehr, sehr gut waren, muss man dazu sagen. War eine schöne, kleine schottische Taverne und da konnten wir dann auch ein bisschen Freizeit die Stadt anschauen. Und da waren wir auch 5 oder 6 Stunden unterwegs mit dem Bus. Immer wieder mal zwischenrein schöne Fotostops gehabt. Am Schluss noch mit einer Fähre dann wieder übergesetzt Richtung Greenock und haben den Tag eigentlich auch ziemlich genossen. War allerdings, wie gesagt, viel Landschaft, viel Infos von der Tourguide. Wenn man mal einen Tag im Bus verbringen möchte, geht das auch.
Ja. Aber das ist ja generell bei Kreuzfahrten. Ich meine, man ist jeden Tag woanders oder fast jeden Tag. Nach 1 oder 2 Wochen hat man so viele Eindrücke, so viel gesehen. Das ist natürlich eine ganze Menge Input, der erstmal auch verarbeitet werden will. Aber dafür gibt es ja dann die Seetage und die Zeit danach, um das sozusagen nachwirken oder nachwirken zu lassen.
Genau.
Einen Stop habt ihr noch gehabt.
Ja, genau. Dann kam, also wir hatten für diese Reise relativ viele Seetage dabei, was dann auch mal ganz angenehm war im Vergleich zur Karibik-Reise zuvor, wo man quasi keine Seetage hat, sondern jeden Tag an einem anderen Hafen liegt. Du weißt es ja selber, du warst ja schon in der Karibik. Ja. So mit relativ wenig Seetagen. Da waren da jetzt 2 Seetage mehr als in der Karibik-Reise zuvor. Die allerdings dann insgesamt.
Wobei man natürlich sagen muss, in der Karibik gibt es jetzt weniger klassische Sehenswürdigkeiten.
Ja, genau.
Da ist ja dann sozusagen,
genau.
Ja, jeden Tag an einem anderen Hafen, aber dann ist meistens das Ziel irgendwie auch mit Strand verbunden.
Genau.
Da geht das dann auch wieder.
Ja, genau. Aber es kann auch stressig werden. Oh, jetzt haben wir schon wieder einen Ausflug. Wo gehen wir denn heute hin und so? Also da war das dann tatsächlich eine schöne Abwechslung. Man hatte meistens einen Hafentag, einen Seetag, einen Hafentag, einen Seetag. Es war eine schöne 50-50-Mischung. Und dann war auch mal so eine Bustour ganz okay. Letzter Tag, letzter Hafen, an den wir dann angelaufen haben, war dann Invergordon. Wo wir dann auch eigentlich ans klassisch wie viele Leute ans Loch Ness wollten und dort mit dem Boot auf dem Loch Ness entlang fahren.
Ihr wolltet Nessie sehen.
Wir wollten natürlich Nessie sehen, weil wenn man mit den Kindern muss man quasi Nessie sehen und Nessie suchen. Da gibt's natürlich auch dieses alte Schloss direkt am See, Schloss Urquhart Castle. Das haben wir natürlich auch besichtigt. Das war auch für die Kinder so eine alte Burgruine, war dann mal was anderes wie so diese klassischen Herrenschlösser. War ganz toll, auch mit einem Film, der sogar auf Deutsch gezeigt wurde, dann in dem Museum, das da war, wo dann die Geschichte von dieser Burg ein bisschen erklärt wurde. Und dann hat man relativ viel Freizeit, um die Burg selber zu erkunden, die Burgruinen. Und leider fiel dann die Bootsfahrt auf dem Loch Ness selbst, die fiel aus, weil einfach zu windig war. Der See ist relativ groß und windig. Die fahren da mit so Katamaranen drauf rum. Aber wenn eben zu viel Wind ist, dann funktioniert das nicht.
Wir kamen zumindest an den See.
Ja, wir kamen an den See. Wir hatten dann noch einen kleinen Stopp an einem Ort, der direkt am See liegt. Und konnten uns da noch ein bisschen mit Souvenirs eindecken und noch mal so ein bisschen die Landschaft genießen. Und ich meine, ich habe Nessie sogar gesehen. Ich weiß nicht. könnte auch nicht sein. Aber leider habe ich nicht rechtzeitig mein Handy rausgekriegt, um das Foto zu machen. Genau.
Ich habe es vermutet.
Ja. Genau, ja, und dann ging es wieder zurück nach Bremerhaven. Ausschiffung hat auch relativ gut geklappt. Auch die Zugfahrt dann nach Hause, wie immer, hat eigentlich ganz gut funktioniert und es war insgesamt eine sehr, sehr schöne Reise mit den Kindern und durch das, dass man natürlich viel Sehenswürdigkeiten hat oder dass man halt wirklich viel unterwegs waren, ja, würde ich jetzt so wahrscheinlich nicht mehr machen, würde die Ausflüge ein bisschen anders streuen, ein bisschen auf andere Sachen Wert legen, aber man hat einen ganz, ganz tollen Eindruck, wie die Engländer so ticken und wie die so, warum die so sind, wie sie manchmal wirken, so ein bisschen eigenbrötlerisch und ein bisschen sehr reserviert, aber im Grunde genommen sind es total herzliche und sehr, sehr nette Leute. Die Schotten sowieso, ja, die sind ja ganz, ganz großartig, was das angeht. Und ja, es war eine ganz, ganz tolle Reise.
Jetzt hast du am Anfang gesagt, es ist jetzt keine gewöhnliche Reise. Jetzt muss ich direkt nochmal nachfragen. Aber das ist eine Route, die regelmäßig von meinem Schiff gefahren wird? Oder war das so ein bisschen eine spezielle Reise, die jetzt nur an ganz wenigen Terminen im Jahr?
Nee, also seit geraumer Zeit oder seit letztem oder vorletztem Jahr wird diese England-Tour, kommt immer mehr. Also die bieten über den Sommer immer jetzt regelmäßig diese Touren ab Bremerhaven um England herum an. Ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt mal aus den Unterlagen raussuchen, ob das früher auch so war. Ich glaube, dass früher eher klassischere Kreuzfahrtgebiete wie das Mittelmeer und so weiter im Fokus standen. Und ich denke einfach insgesamt diese Nordtouren, Norwegen, Großbritannien und auch die westlichen Metropolen sind einfach immer mehr im Kommen, weil man halt nicht hinfliegen muss. Ja, man kann Abfahrtshafen ab Deutschland fahren, genau. Und die Leute wollen das einfach, weil es A, die kompletten Reisekosten ein bisschen runternimmt und das Ganze einfach auch erschwinglich macht und B, weil man halt nicht diesen klassischen Fluganreise hat, wo man dann aus dem Flieger noch einen Koffer wieder, und dann kommt man noch in den Shuttlebus und muss dann da noch hin. Ja, das ist einfach aktuell so das, was die Leute so auch wahrscheinlich am meisten nachfragen, deswegen wird es auch vermehrt angeboten.
Nein, deswegen frage ich auch. Ich merke das jetzt auch nämlich bei AIDA. Also zwei Dinge an der Stelle. Früher war es ja klassisch so, dass es meistens zwei- oder einwöchige Routen, die man kombinieren konnte zu einer zweiwöchigen Reise, die dann aber quasi immer wieder im Wechsel gefahren worden sind. Ja. Und wenn ich mir jetzt sozusagen die Routen aktuell mal anschaue, man ist von den Routen, die es über Jahre gab, jetzt so hingegangen, auch mal, keine Ahnung, manche helfen nur jede dritte Woche anzufahren und so ein bisschen mehr Variationen reinzubringen. Ja, also ja, die Routen so leicht zu variieren. Im Kern sind die immer noch sehr vergleichbar wie früher, aber hier und da eben nochmal ein Hafen, der bisher nicht auf dem Plan stand. Also jetzt bei den westlichen Mittelmeerrouten ist immer wieder mal Gibraltar dabei, der halt vorher nicht Teil des klassischen westlichen Mittelmeer Programms war.
Das macht TUI Cruises jetzt, glaube ich, auch. Also man geht ein bisschen weg von diesem, wir fahren immer im Kreis mehrere Wochen lang, genau, ja, und machen immer wieder das Gleiche, sondern jede einzelne Reise ist dann doch wieder, hat so irgendwie ihr Special dabei oder hat dann doch eine Abweichung, wo sie dann doch woanders wieder hinfahren.
Es gibt so einen Grund.
Genau.
Grundreise. Das
Grundfahrgebiet bleibt gleich, aber genau, der Ablauf der Reise ändert sich dann doch ein bisschen. Ja.
Genau. Und was mir aufgefallen ist, und das ist jetzt bei AIDA, ist ja jetzt die Termine für 2025 im Sommer rausgekommen. Mhm. Und es fahren fast alle Schiffe im Sommer wirklich Nordeuropa.
Ja.
Also ist definitiv eine Destination, die ganz stark angefahren wird. Und ich denke, die Gründe sind in der Tat, Abfahrten ab Deutschland machen die Reise günstiger. Und ja, es ist halt auch eine wunderschöne Natur, die man da angucken kann. Ne?
Natürlich.
Also schöne Ziele auch so.
Absolut.
Also, ja.
Genau.
Ja. Dann hast du noch was du sagen wolltest zu deiner Reise?
Ja, was wollte ich denn noch sagen? Nee, erstmal danke, dass ich hier schon dafür das ein bisschen präsentieren konnte, ein bisschen darüber erzählen konnte. Ich hoffe, es hat den Leuten auch Spaß gemacht, die jetzt auch zugehört haben und hat ein bisschen Infogehalt gehabt. Bei Fragen dürft ihr euch natürlich auch jederzeit an uns wenden. Ja? Unsere E-Mail-Adresse schreiben wir euch in unsere Shownotes.
Shownotes, genau.
Genau, und genau, freue mich schon auf unsere nächste Folge.
Genau, danke fürs Zuhören.
Genau, danke
fürs Zuhören. Abonniert den Kanal, bewertet uns, wenn es euch gefallen hat. So, und wenn es nicht gefallen hat, dann dürft ihr uns auch eine Mail schreiben, was wir besser machen können und dürfen. Und natürlich auch teilt gerne den Podcast mit anderen Kreuzfahrtbegeisterten.
Genau.
Und wenn ihr regelmäßige Infos wollt, wir haben ja jetzt eine Instagram-Seite, Thorsten.
Oh, ich glaube, da war noch was wir noch mal, da wollten wir uns noch mal drüber unterhalten, wie wir die aufbauen.
Ah, okay, keine Instagram-Seite.
Nein,
okay.
Noch gibt's keine Instagram-Seite. Da findet man, glaube ich, dich und mich einzeln, aber ein Podcast-Instagram haben wir noch nicht. Das müssen wir noch angehen.
Dann folgt ihr uns mal nicht bei Instagram. Social Detox sozusagen. Social Media Detox. Ja, auch gut. Und wir hören euch. Ja, genau. Ihr hört uns.
Bis zum nächsten Mal. Ja,
bis ciao. Bis dann, macht's gut.